Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Südafrika ist das ungleichste Land dieser Welt. Also von der Ungleichheitsperspektive ist es extrem spannend. Die können nicht einfach sagen, ich koche jetzt heute nicht. Wohingegen ich sagen kann, okay, ich fahre heute vielleicht nicht mit dem Auto zum Familienausflug oder ich fliege jetzt dieses Jahr vielleicht einmal weniger nach Mallorca.
Ärgert ihr euch auch oft über Ungerechtigkeiten? Mir jedenfalls fallen im Alltag oft Dinge auf, die ich ungerecht finde. Oder Dinge, bei denen Menschen nicht gleich behandelt werden oder nicht die gleichen Chancen haben. Das Cluster Politics of Inequality in Konstanz hat sich ganz diesem Thema verschrieben. Wir hatten hier schon eine Episode mit diesem Cluster. Im Mai 2024 ging es um das Ungleichheitsbarometer und die Wahrnehmung von Ungleichheit. Dieses Mal habe ich mit Gabriele Spilker gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Co-Sprecherin am Cluster und beschäftigt sich mit der Ungleichheitsforschung, was den Klimawandel angeht. Und da gibt es viele Faktoren, die es zu beachten gilt.
Also als erste Dimension steckt da schon mal drin, dass diejenigen, die vor allem den Klimawandel verursacht haben, das sind vor allen Dingen die heutigen Industrieländer, aber diejenigen, die gar nicht so viel von den Konsequenzen bislang abbekommen. Diejenigen, die viel von den Konsequenzen abbekommen, sind vor allen Dingen die Länder im globalen Süden, die wiederum so gut wie gar nichts zu diesem Problem beigetragen haben. Also sprich, wir haben so eine extreme geografische Ungleichheit im Sinn von Verursacher und demjenigen, der es leidtragender ist in diesem dieser Sache.
Das ist der regionale Aspekt, aber es gibt auch den Aspekt der Zeit. Welche Generationen haben den Klimawandel verursacht und welche Generationen müssen ihn sozusagen ausbaden?
Diese Tatsache, dass einfach unsere Großeltern, wir, meine Eltern, deine Eltern, wir gerade auch noch sehr viel das Problem verursacht haben und die Suppe auslöffeln müssen halt vor allen Dingen die jungen und die zukünftigen Generationen. Also wir haben da eine sehr starke temporale Ungleichheit.
Regional, temporal und der dritte Faktor ist die Ungleichheit innerhalb von Gesellschaften.
Also sowohl in Industriestaaten, aber noch extremer in Staaten des globalen Südens, sind die ärmeren Schichten häufig stärker betroffen vom Klimawandel. Der Klimawandel Auswirkungen ist die Hitze und wenn wir uns da überlegen, wer kann sich besser vor Hitze schützen, dann sind es häufig Menschen, die in größeren Häusern sitzen, die sich vielleicht sogar eine Klimaanlage leisten können. Wenn wir uns anschauen, wie Städte aussehen, dann sind beispielsweise in Städten, in den reicheren Vierteln häufig mehr Bäume, die schützen auch vor Hitze. Wohingegen Menschen, die wenig Einkommen haben, häufig in Teilen leben von Städten, wo einfach wenig Parks und Bäume sind. Und da haben wir einfach eine extreme Ungleichheit, was so diese Konsequenzen angeht. Und das ist noch viel extremer natürlich in Staaten des globalen Südens, wo wir diese Extremwetterereignisse haben und wo dann Menschen, die sowieso schon wahrscheinlich wenig oder gerade genug zum Leben haben, dann häufig einfach noch stärker beeinträchtigt sind, wenn da eine Dürre kommt.
Und auch politisch kann es leicht zur Ungleichheit kommen. Denken wir zum Beispiel an die CO2-Steuer.
Also dadurch, dass beispielsweise ärmere Haushalte mehr von ihrem, relativ gesehen, von ihrem Einkommen für Energie beispielsweise ausgeben müssen, einfach weil sie auch wie alle anderen ihre Wohnung heizen müssen und kochen müssen, aber weniger Flexibilität haben, wie sie ihr Einkommen einsetzen können. Wenn das teurer wird, wird halt ein größerer Teil ihres Einkommens geht weg für diese Energie, ohne dass die das einfach substituieren können. Also sprich, die können nicht einfach sagen, ich koche jetzt heute nicht. Wohingegen ich sagen kann, okay, ich fahre heute vielleicht nicht mit dem Auto zum Familienausflug oder ich fliege jetzt dieses Jahr vielleicht einmal weniger nach Mallorca. Und das ist für Haushalte mit weniger Einkommen einfach deutlich weniger möglich. Und deswegen muss man aufpassen, dass man diese Art von Instrumente nicht regressiv implementiert, sodass eben diese Schichten stärker beeinträchtigt sind. Und das macht für mich einfach diesen Klimawandel von der Ungleichheitsperspektive total spannend.
Ich habe mir gerade, als du so die verschiedenen Faktoren aufgezählt hast, gedacht, es ist eigentlich nicht nur Ungleichheit, es ist einfach Ungerechtigkeit, auch wenn das dann sehr wertend ist, gell?
Absolut. Ich als Wissenschaftlerin schaue mir als erstes mal an, wo sind diese Ungleichheiten? Wie materialisieren die sich? Was haben die dann wiederum für Auswirkungen? Beispielsweise führt das dazu, dass Menschen dann dadurch mehr protestieren, weil sie es einfach ungerecht finden, diese Ungleichheit. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt einfach mal einen Schritt zurückgehe und meinen Hut als Wissenschaftlerin absetze, dann ist es absolut ungerecht. Völlig.
Bei eurem Cluster denke ich mir jedes Mal, kann man Ungleichheit wirklich objektiv messen? Ist sie nicht eher nur wahrgenommen?
Total. Und da rennst du bei uns offene Türen ein. Es kommt sehr stark darauf an, wie die Menschen Ungleichheit wahrnehmen und wann das ein Problem für sie wird. Und häufig, total spannend, nehmen sie die Ungleichheit natürlich überhaupt nicht so wahr, wie sie objektiv geschieht. Und die Leute nehmen ja nicht einfach eine Ungleichheit wahr, weil sie passiert, sondern häufig nehmen diese auch wahr, weil sie mobilisiert wird. Und da gibt es natürlich eine Rolle für politische Akteure, diese Ungleichheiten irgendwie zu framen. Und das ist was, wenn wir jetzt mal nicht unbedingt in den globalen Süden gehen, sondern jetzt gerade zu uns unsere Politik hier anschauen. Und da ist der Klimawandel natürlich auch ein total spannendes Thema, weil viele, vor allen Dingen Parteien in dem sehr rechten Spektrum, dieses Thema des Klimawandels sehr stark mobilisieren, aber auf eine Art, die natürlich nicht hilfreich ist für irgendwelche sinnvolle Klimapolitik, sondern sehr stark, und da spielt die Ungleichheit eine ungute Rolle, weil die sehr stark mobilisieren von wegen, Mensch, der kleine Mann, die kleine Frau, die kann sich jetzt ihre Heizung nicht mehr leisten. Oder durch eine CO2-Besteuerung wird alles teurer. Das kann man doch der Bevölkerung nicht antun. Und die mobilisieren diese Ungleichheit. Ob die jetzt stimmt oder nicht, ist eine völlig andere Geschichte. Aber die machen dadurch natürlich den Raum für ambitionierte Klimapolitik deutlich kleiner. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Kommen wir zur konkreten Forschung. Gabriele Spilker ist Politikwissenschaftlerin und sie hat viele Fragen. Zum Beispiel:
Was macht der Klimawandel im globalen Süden? Ganz viel. Wann führt er zu Migration? Wann nicht? Unter welchen Umständen? Oder was hat das dann wiederum für Konsequenzen für die Menschen vor Ort? Wann im extremsten Fall führt es beispielsweise zu Konflikten? Wie werden die Menschen dann an diesen neuen Orten integriert oder nicht? Und jetzt eben durch den Cluster viel stärker auch, wann führt es zu Protesten?
Um all das herauszufinden, wurde ein Projekt ins Leben gerufen. Das heißt Climate Inequalities in the Global South – From Perceptions to Protest. Der erste Teil des Projekts befasste sich 10 Jahre lang, von 2012 bis 2022, mit Umweltprotesten. Das Team durchforstete Zeitungen danach, wo und unter welchen Umständen wirklich Umweltveränderungen zu Protesten geführt haben.
Und dann haben wir eine zweite Komponente in diesem Projekt, und da geht es darum zu verstehen, was die Menschen veranlasst zu protestieren oder wann sie Proteste unterstützen würden. Und da haben wir zwei Fallstudienländer, das ist einmal Südafrika und einmal Chile, und da waren wir für Experteninterviews vor Ort und haben dann jetzt im letzten Jahr zwei große Face-to-Face-Surveys durchgeführt, um einfach näher zu verstehen, wann unterstützen die Menschen dort Proteste, unter welchen Umständen würden sie selber protestieren gehen, wie ist deren Bewusstsein, also was wissen die über den Klimawandel, wie sind sie gegenüber Klimapolitik eingestellt und so weiter und so fort.
Und wie habt ihr das rausgefunden? Es war jetzt nicht nur eine Arbeit am Schreibtisch.
Die Idee war, dass wir einfach erstmal diese großen Protestdaten erheben, damit wir wirklich auch schauen können, wo finden diese Proteste statt und unter welchen Umständen, also was für Makro-Level-Effekte sehen wir hier. Und dann sind wir eben in diese zwei Länder hineingegangen. Sind zwei Länder, die für uns sehr spannend waren aus unterschiedlichen Aspekten. Südafrika ist das ungleichste Land dieser Welt, also von der Ungleichheitsperspektive ist es extrem spannend. Gleichzeitig sind da auch ganz extreme Klimaveränderungen vor Ort. Ganz häufig sind das Flutereignisse, die die Menschen wirklich für ganz große Herausforderungen stellen. In Chile ist es ein bisschen anders. Da haben das größere Problem auch die Dürre. Chile ist sehr spannend, weil da sehr viel Rohstoffe abgebaut werden. Also Kupfer beispielsweise, aber auch Lithium. Und die verstärken dieses Dürreproblem auf der einen Seite, weil das beides Abbaumethoden sind, die einfach sehr wasserintensiv sind. Und dann ist es für die betroffene Bevölkerung ein ganz spannender Trade-off zwischen, auf der einen Seite haben sie dadurch ökonomische Chancen und Möglichkeiten, vielleicht Jobs zu haben oder einfach mehr Steuereinnahmen und mehr Wirtschaftswachstum. Auf der anderen Seite sind diese Rohstoffabbaugeschichten wahnsinnig dreckig und einfach extrem umweltschädlich. Und das war total spannend, als wir da in Chile waren. Waren wir ganz im Norden und haben uns da beispielsweise so eine Kupfermine angeschaut, und dann sieht man diese krass blauen Seen, die da in der Landschaft liegen und auf eine Art schön aussehen. Auf der anderen Seite denkt man sich, Wahnsinn, dieses Gift, das in diesen Seen drin ist, und für diese betroffenen Bevölkerung natürlich ein Albtraum. Und gleichzeitig brauchen die diese Jobs. Auf der anderen Seite sind diese Umweltverschmutzungen da. Gleichzeitig ist dann die Wasserknappheit, die auch schon da ist, wird noch extremer. Und diese Gemengenlage ist wahnsinnig spannend. Und dann zu sehen, wann schwappt da das Fass über und die Leute protestieren, wann kann man sie beispielsweise durch passende Kompensation vielleicht auch wirklich wieder, also kann man da Unrecht sozusagen wieder gut machen. Und das war so der Grund, warum wir uns Chile angesehen haben. Und für uns war es total wichtig, einmal in beiden Ländern vorher gewesen zu sein, um dann wirklich in diesen Surveys, die wir gemacht haben, auch wirklich zu wissen, was fragen wir denn? Und fragen wir das, was wichtig ist für diesen Kontext? Und dafür war das wirklich entscheidend, dass wir dort waren und mit den Menschen vor Ort gesprochen haben.
Genau, also das eine ist, vor Ort gewesen zu sein, sich einen Eindruck verschafft zu haben, dann einen Fragebogen entwickelt zu haben und den an wie viele Menschen zu geben?
2000 Menschen in Chile und 2000 Menschen in Südafrika. Und das war total faszinierend, weil viel sozialwissenschaftliche Forschung, wenn wir an die OECD-Länder beispielsweise denken, passiert über diese Online-Befragungen. Da beauftragt man ein Survey-Institut und die programmieren dann den Survey und dann wird das rausgeschickt und dann sitzen da Menschen vorm Computer und man weiß nicht ganz genau, wie genau lesen die das, was klicken die da an, meinen die das ernst, sausen die da einfach drüber und so weiter und so fort. Und das ist weder in Chile noch in Südafrika wirklich möglich. Und das heißt, wir hatten Institute, die dann mit Interviewern von Ort zu Ort gefahren sind und dann sind die in Gemeinde X gegangen und haben dann bei Haus Y angefangen und haben dann so random walkmäßig jeden so und so vielten Haushalt befragt und dadurch haben wir, also war das deutlich länger, die Befragung, klar auch kostspieliger, aber einfach hoffe ich dadurch auch wirklich qualitativ hohe Daten und wir kriegen wirklich, also haben uns wirklich einen guten Einblick, was die Menschen über diese Problematik vor Ort denken.
Und das Gute daran ist, dass dann sowas wie Analphabetismus auch keine Rolle spielt.
Absolut. Und das war für uns einfach total wichtig, weil wir sowohl in Südafrika, aber auch in Chile wissen wollten, was vor allen Dingen auch diese ländliche Bevölkerung, gerade diejenigen, die ja diesen Trade-off in ihrem tagtäglichen Leben vor sich haben und erleben und damit umgehen müssen, was denken die darüber? Und da war es total wichtig, dass man da Interviewer hat, die denen das vorlesen können, dann auch nochmal auf dem iPad zeigen könnten, dass sie es nachvollziehen können und somit einfach sichergestellt ist, dass die verstehen, was wir ja wissen möchten und dass wir dann auch wirklich auch Zusatzmaterial, also wir haben auch ganz viele offene Fragen gestellt, sodass die auch eine Chance hatten, uns zu sagen, wann wir vielleicht auch daneben gefragt haben sozusagen und sie einfach von ihrer Realität berichten wollten.
Also ich würde verstehen, dass jemand im globalen Süden sagt, ihr habt das verursacht, jetzt müsst ihr für meinen Schaden aufkommen, müsst mir eine neue Wohnung zur Verfügung stellen, oder mir meine durch Dürre verhunzte Ernte ersetzen oder ähnliches.
Wir haben in diesem Projekt für sämtliche Länder des globalen Südens Protestdaten erhoben, um einfach genau schauen zu können, wo passiert ein Extremwetterereignis oder wo ist eine Dürre und sehen wir dann Protest. Und wir sehen deutlich weniger Proteste, als wir gedacht haben, dass wir sehen sollten. Und ein Grund dafür ist, dass sowas wie Protest einfach sehr ressourcenintensiv ist. Also wenn ich auf einen Protest gehe, dann kann ich währenddessen A, nicht arbeiten, mich nicht um meinen Haushalt kümmern oder mich nicht um meine Landwirtschaft kümmern. Sprich, ich habe da Opportunitätskosten, die sind ganz schön groß. Und dann brauche ich die Zeit, dann brauche ich das, was wir Collective Action nennen. Also sprich, ich muss mich mit anderen organisieren und auf die Straße gehen. Und all das braucht Ressourcen, die viele Menschen gerade in diesen Ländern, die dann stark betroffen sind, in dem Moment gar nicht aufbringen können. Also da sehen wir so eine interessante Ungleichheit im Sinn von, häufig sind diejenigen, die stark betroffen sind, gar nicht diejenigen, die dann auch noch die Ressourcen haben, um auch noch protestieren gehen zu können. Und deswegen hat es so eine sehr interessante Dynamik, dass wir dann vielleicht auf eine Art zu wenig Protest sehen, um dem Abhilfe zu schaffen. Und das bedeutet, dass es einfach noch zusätzliche Trigger braucht, damit diese Proteste wirklich auch entstehen. Und eins ist, dass es wirklich schlimm sein muss. Also ganz häufig sehen wir, wenn gewisse Gesundheitsrisiken überstiegen werden. Also wenn jetzt beispielsweise durch die Wasserknappheit wirklich anfangen, die Leute wirklich am Limit sind oder die Wasserverschmutzung so extrem ist, dass im schlimmsten Fall Menschen sterben, dass das dann wirklich wie so ein Trigger ist, dass die Leute sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt gehen wir wirklich auf die Straße. Eine andere Möglichkeit ist, dass beispielsweise NGOs diesen Raum aufnehmen und dann die Menschen unterstützen in diesem Protest oder für sie dann versuchen, die Stimme darzustellen und zu sagen, hey, hier passiert was und so weiter.
Braucht man nicht einfach auch einen konkreten Adressaten? Also ich denke mir jetzt, wenn ich gegen meine lokale Politik mich wenden möchte, dann weiß ich, was ich auf mein Plakat draufschreibe. Wenn ich einfach sehe, hey, ich wohne in einem Inselstaat und mir steigt das Wasser langsam bis zum Hals, und die Welt ist schuld. Es ist nicht mein lokaler Politiker schuld, sondern die Welt ist schuld. Was schreibe ich da auf mein Plakat? An wen wende ich mich? Wer kann da was ändern?
Das ist eine super Frage und beides haben wir untersucht und beides liefert ganz faszinierende Erkenntnisse. Das eine ist, wir sind natürlich auch mit dieser Annahme da rein, dass die Menschen vor allen Dingen einfach sagen, okay, Klimawandel, die westlichen oder die Industriestaaten sind schuld, sprich, denen adressieren wir als die Schuldigen. Und das passiert deutlich weniger, als wir annehmen würden. Zum Beispiel in den Protesten, wir haben extra mitkodiert auch, ob die entweder Länder im globalen Norden adressieren oder Firmen, internationale Firmen und so weiter. Und ob die einfach in Befragungen denken, dass diese Schuldigen sozusagen in den Industrienationen stecken. Und das tun die Menschen überraschend wenig. Viel stärker sind die damit beschäftigt, dass sie häufig erleben, dass ihre Regierung und häufig hier die lokalere Regierung, also entweder die Regionalregierung oder wirklich auf der Kommunal- oder Lokalebene, dass die nicht da sind, um ihnen entweder zu helfen, wenn was passiert ist, oder andersrum, dass sie nicht vorher schon dafür gesorgt haben, dass die Sache gar nicht so schlimm wird. Dass die Leute dann wirklich sagen, ihr hättet uns helfen sollen, obwohl im großen Ganzen gesehen eigentlich die Regierung, also vielleicht für den Einzelfall hätte sich besser vorbereiten müssen oder nachher besser kompensieren müssen. Aber eigentlich the root cause sozusagen liegt ja wo ganz anders. Aber das ist so weit weg für die Menschen, dass das für uns auch überraschenderweise gar keine Rolle spielt.
Welche Rolle spielt denn da Information oder Bildung?
Eine sehr, sehr, sehr große Rolle tatsächlich. Das Bewusstsein, es ist der Klimawandel, der an dieser Situation schuld ist. Das ist eine Sache. Wir haben in unserem Projekt Befragungen gemacht, sowohl in Südafrika als auch in Chile. Und in beiden Ländern sehen wir dann eine starke Korrelation zwischen natürlich Bildung und dem Bewusstsein, der Klimawandel ist menschengemacht, welche Länder tragen wie stark Schuld und so weiter und so fort. Also es ist einfacher für Menschen zu partizipieren, wenn die mehr Bildung haben. Zum einen, weil sie es A, besser verstehen, die Informationen haben, besser sich einbringen können, aber natürlich häufig auch, weil Bildung einhergeht mit einem höheren Einkommen, mit der Option, einen besseren Job zu haben und dann wiederum mehr Ressourcen zur Verfügung zu haben, um sich auch wieder einbringen zu können. Also da haben wir ganz viele auch indirekte Effekte, die ganz, ganz spannend sind.
Plus das Regime muss auch erlauben, dass man politisch aktiv wird.
Total. Und da sehen wir, was finde ich ganz, ganz Spannendes. Wir haben eben diese Umweltproteste kodiert für sämtliche Länder im globalen Süden. Und ein Land, das extrem heraussticht bei den Umweltprotesten, ist der Iran. Und das ist etwas, was wir erst dachten, so Mensch, das ist ja erstaunlich. Also nicht erstaunlich von der Umweltperspektive, weil der Iran seit sehr langer Zeit extrem an Dürre leidet. Aber natürlich ist das ein extrem repressives Regime und man sich fragen muss, warum sehen wir da so viele Proteste? Und da ist eine Sache bei den Umweltprotesten natürlich, dass die vielleicht eine einfachere Art des Protests sind als andere Formen von Protest. Also was wir viel mehr sehen als Umweltproteste, also mit unseren Daten kann man auch vergleichen, wie viel Umweltproteste sehen wir und wie viel andere Proteste im Sinn von Proteste gegen die Regierung sehen wir. Und die Umweltproteste sind ein Bruchteil von den allgemeinen Protesten. Aber in Ländern wie dem Iran sind die Umweltproteste vielleicht eine Art des Protests, die möglich ist, wohingegen Proteste gegen das Regime oder gegen die Regierung natürlich viel, viel riskanter sind. Und deswegen ist das vielleicht so eine Art Substitutionseffekt. Das schauen wir uns jetzt gerade genauer an, dass wir einfach so einen Substitutionseffekt sehen. So, okay, über diese Umweltthemen kann man mal reingehen, weil man da nur indirekt vielleicht die Regierung selbst adressiert, ohne dass man da direkt gegen das Regime gehen muss. Also ganz, ganz spannende Interaktion, finde ich.
Ich dachte mir gerade, es gibt ja auch sowas wie eine Streikkultur. Also manche Länder streiken oder manche Kulturen streiken ständig.
Absolut.
Gefühlt.
Frankreich.
Und ja, Frankreich dachte genau. Ich auch gerade. Und andere eben eher weniger. Plus, wenn man es schon gewohnt ist zu demonstrieren und gerade im Iran wissen wir, die waren in den letzten Jahren sehr aktiv, auch wenn leider nicht sehr erfolgreich in dem, was sie da versucht haben zu erreichen, aber dass man dann vielleicht diese Hemmschwelle weniger hat, auf die Straße zu gehen, weil man es schon gewohnt ist, weil man es schon mal gemacht hat, weil es einem kein fremdes Verhalten ist.
Unbedingt. Und das ist auch was wir auch sehen. Wenn da mal ein Protest läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach Proteste kommen, natürlich deutlich höher. Wohingegen es einfach dauert, diesen ersten Protest zu organisieren und einfach das ist das, was ich vorher meinte mit diesem Collective Action Problem. Also das beim Wählen gehen kann ich das alleine machen, aber Protest ist was typischerweise benötigt, dass mehrere Menschen zusammenkommen und man braucht einfach eine Masse an Menschen, um diesen Protest sichtbar zu machen. Und wenn das einmal am Laufen ist, ist es natürlich deutlich einfacher, das aufrechtzuerhalten, als andersrum diesen Protest zu starten.
Aber politische Partizipation heißt natürlich nicht nur, mit Plakaten auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren.
Wenn man einen Politikwissenschaftler, Politikwissenschaftlerin fragen würde, was ist politische Partizipation, würden die erstmal sagen, wählen gehen, also Wahlverhalten. Und das ist natürlich die typische Variante und die schauen wir uns auch an. Gleichzeitig schauen wir uns eben Proteste an. Wir schauen uns auch sowas wie politische Petitionen würde da reinfallen. Teilweise, das schaut sich auch Sebastian Kos teilweise an, ist politischer Konsum. Dann aber auch im ganz extremsten Fall politischer Konflikt. Also wenn es wirklich dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, das wäre auch die extremste Form von politischer Partizipation. Also sprich, wir schauen uns sehr, sehr viel an und auf unterschiedlichste Arten und Weisen, was auf der einen Seite natürlich toll ist, weil wir dann wirklich ein breites Spektrum haben, aber dann natürlich auch häufig dazu führt, dass einfach die Dinge sehr unterschiedlich gelagert sind, je nachdem, was für eine Art von politischer Partizipation wir uns anschauen.
Politischer Konsumnachfrage bedeutet, dass ich zum Beispiel Produkte aus einem bestimmten Land boykottiere oder nicht kaufe, weil ich das Land nicht unterstützen möchte.
Genau, was wir jetzt gerade beispielsweise sehen, dass sich Menschen überlegen, dass sie gewisse US-Produkte nicht mehr konsumieren würden, einfach um zu sagen, gegen diese US-Regierung möchte ich gerade demonstrieren auf die eine oder andere Weise und ich mache das auf die Weise, in der ich eben gewisse Produkte nicht kaufe.
Kommen wir zurück zu den Befragungen. Es sind also Forscherinnen von Haus zu Haus gegangen und haben die Menschen befragt. Sie wollten wissen, ob Umweltveränderungen in deren Nähe dafür gesorgt haben, dass sie sich politisch beteiligt haben, aktiv geworden sind. Und die Befragten sagten dann zum Beispiel, wir konnten nicht demonstrieren, aber dann kam diese NGO und hat auf unsere Sache aufmerksam gemacht. Eigentlich toll, oder? Nicht unbedingt.
Das ist was in Chile manchmal gar nicht unbedingt für diese betroffene Bevölkerung ganz gut ankommt, weil die das Gefühl haben, Mensch, da kommt eine NGO aus der großen Stadt, typischerweise Santiago, und die denken, die wissen besser als wir, was da passiert oder um was wir hier uns kümmern sollen. Und das wollten wir so ein bisschen, da wollten wir so ein bisschen genauer hin. Und das ist was wir tatsächlich auch in dieser Befragung sehen, dass die Menschen diese Art von Proteste nicht so gerne sehen oder nicht so unterstützenswürdig finden und nicht so legitim finden, wie Proteste, die wirklich aus diesen betroffenen Gemeinden oder der betroffenen Bevölkerung herauskommen. Das ist auf der einen Seite total spannend, auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder ein bisschen problematisch, weil auf der einen Seite wären die Proteste, wenn sie wirklich aus diesen Communities rauskommen, werden die als legitimer und vielleicht auch als erfolgsversprechender eingeschätzt. Aber gleichzeitig sind die deutlich unwahrscheinlicher, dass sie überhaupt passieren, weil es dann ja wieder, sind wir wieder am Punkt Null sozusagen, Mensch, die Leute vor Ort müssen protestieren. Ja, aber das sind halt genau wieder diejenigen, die am wenigsten Ressourcen haben. Und das ist so ein bisschen von so einer Partizipationslogik oder von der Logik, wie können wir da diesen Zustand wieder, also wie können wir da Abhilfe schaffen, gar nicht so trivial. Und das finde ich, finde ich sehr faszinierend, aber gleichzeitig auch ein bisschen frustrierend, weil Mensch, irgendwie wäre es ja gut, man könnte diesen Menschen deutlich mehr oder deren Problemen zumindest besser Gehör verschaffen. Ist aber gar nicht so einfach.
Gab es bei eurem Projekt Schwierigkeiten, an die ihr gestoßen seid? Seid ihr an irgendwelche Grenzen gestoßen, wo ihr gemerkt habt, da kommen wir jetzt nicht weiter?
Grenzen nicht in dem Sinne, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber wir haben uns verschiedene Dinge einfacher vorgestellt, glaube ich. Also eine Sache war einfach gerade bei diesen Protestdaten, da hatten wir, also wir hatten eine Armada an studentischen Hilfskräften, die einfach diese Tausende, Hunderttausende von Zeitungsartikel durchgeschaut haben, um zu schauen, was ist ein Umweltprotest und was nicht. Also uns war klar, wie groß diese Menge an Material ist, die da anzuschauen ist. Aber dass das teilweise gar nicht so trivial ist, zu definieren, wann ist was ein Umweltprotest. Also ein ganz einfaches Beispiel. Häufig demonstrieren die Menschen gegen erhöhte Lebensmittelpreise aufgrund von Dürren. Ist das ein Umweltprotest oder nicht? Also da fängt es schon an. Und dann haben wir uns irgendwie über die Zeit hinweg und geschaut, dass wir möglichst breit kodieren, dass wir nachher sagen können, wir schließen Dinge aus oder nicht aus, aber dass wir einfach mal so viel wie möglich haben, um dann nachher den Forschenden auch, die mit unseren Daten arbeiten wollen, die Möglichkeit geben zu sagen, okay, das ist jetzt im engsten Sinn Umweltprotest, das vielleicht nicht, aber sie können es rein oder rausnehmen, wie es für sie und ihre Forschungsfrage gut passt.
Warum ist es wichtig, das alles zu erforschen?
Ich bin keine normative Forscherin, sondern ich bin einfach, also ich bin empirische Sozialwissenschaftlerin, aber von einer normativen Perspektive, finde ich, sollten wir einfach nie außer Acht lassen, dass einfach dieser Klimawandel diese Ungleichheiten hat und wir hier im globalen Norden einfach so viel dafür getan haben, dass dieses Problem entsteht und viele dieser Konsequenzen erfahren wir gar nicht. Und ich finde es so wichtig, dass uns bewusst ist, dass diese Konsequenzen aber da sind und dass die wirkliche Menschen betreffen und dass die Menschen extrem betreffen und dass wir verstehen müssen, was die Konsequenzen unseres Handelns sind oder des Handelns unserer Vorfahren sind und dass es total wichtig ist, dass wenn wir hier beispielsweise, das ist ja das Faszinierende daran, dass wenn wir hier die grüne Wende schaffen wollen, brauchen wir beispielsweise das Lithium aus Chile. Aber wir sehen dann häufig nicht oder wollen nicht sehen, dass dieser Abbau von dem Lithium oder dem Kupfer, dass das extreme Konsequenzen hat oder extreme negative Externalitäten hat für die Menschen vor Ort. Und dass das dann im extremsten Fall zu Gesundheitsschäden führt und dann wiederum zu Protesten führt. Und das ist das, was mir wichtig ist, dass wir einfach das aufzeigen können und einfach aufzeigen können, dass wir uns davon eigentlich nicht komplett loslösen können und dass wir uns das zumindest bewusst sein sollten, dass unser Handeln hier Konsequenzen für andere Menschen auf dieser Welt hat. Wenn da unsere Forschung zumindest so ein bisschen was bewirken kann und ein bisschen diesem Thema wieder Aufschwung bieten kann und das einfach so ein bisschen dieses Problem in den Vordergrund stellt, dann haben wir schon vielleicht ein bisschen was erreicht. Das wäre schön.
Rücken wir das Thema Klimakrise und Ungerechtigkeit wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Es geht uns alle an. Wenn ihr übrigens noch mehr von Gabriele Spilker und den anderen Menschen des Clusters hören wollt, sie haben einen eigenen Podcast. Der heißt Inequality und es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem ganz anderen Thema. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
70 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert wird. Die Reise geht quer durch die Republik. Genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.